ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Kommt, seid ehrlich, es ist euer Lieblingspodcast. Wir reden hier nach jeder Etappe über das, was so war und was noch kommt. So viel kommt jetzt nicht mehr. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Eine Etappe genau, ein Zeitfahren morgen. Aber was war, ist eine Menge heute. Und darüber reden wir hier in Nizza. Wir sind nicht oben auf dem Berg heute, sondern in Nizza mit Michael Ostermann, unserem Mann von sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und Fabian Wegmann, unser ARD-Experte, der zusammen mit Florian Nass ein super Team ist, habe ich heute an der Straße gelesen.
Irgendwo. Ja, moin Moritz. Ja, habe ich auch gelesen.
Ein Plakat vorgehalten, ne? Also ganz verrückt.
Ja, war ganz schön teuer. Aber
ja. Es ist immer noch so, dass im Radsport viel betrogen wird. Und ich bin Moritz Kasalet. Ich grüße euch sehr und wir reden über diese Etappe, die wirklich eine Menge zu bieten hatte. Und ich möchte aber mit dem Finale anfangen. Also als Pogacar schon im Ziel war und sich auf die Siegerehrung vorbereitet hat und alle total happy war, die happy sein konnten, kam jemand ins Ziel, begleitet von ganz viel Applaus. Mr. Mark Cavendish. Ich glaube, mit bisschen mehr als 40 Minuten Rückstand und war ein so schöner Moment, weil er im Ziel dann wirklich, also bei der Überquerung der Ziellinie schon, hast du gesehen, hinter seiner gespiegelten Sonnenbrille hat er geweint. Im Ziel dann selber auch nochmal, es standen eine Menge Leute um ihn herum, Christian Prudhomme, David Lapartien, der Chef des Weltradsportsverbandes. Also es war ein ganz toller Moment. Ne? Wir haben es zusammen gesehen, Michael.
Ja.
Eigentlich, also bei all dem, was passiert ist, trotzdem der Moment des Tages.
So. Sehr, sehr bewegend. Er wird seine vermutlich ja letzte Tour beenden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das nochmal antut. Und alle waren da, alle wollten unbedingt diesen Moment, wo klar war, jetzt muss er nur noch das Zeitfahren überstehen, das wird er wohl schaffen. Mhm. Und wollten ihm sozusagen gratulieren, dass er die Strapazen auf sich genommen hat bis zum Schluss und jetzt seine Tour mit Rekordsieg beendet.
Ja, ich glaube, wir werden morgen auch nochmal über unsere Momente dieser Tour sprechen. Da gehört natürlich der Etappensieg von Mark Cavendish dazu. Er ist übrigens nicht Letzter in der Gesamtwertung, sondern nur Vorletzter. Ballerini ist noch schlechter. Der startet morgen als Erstes. Aber
der immer auf ihn warten musste.
Genau. Und dann können die beiden aber fast zeitgleich morgen ins Ziel fahren. Fast Hand in Hand in Nizza. Was glaubst du, Fabian, geht jetzt gerade so in ihm vor?
Ja, ich glaube, das geht ja jetzt seit seinem Sieg. Wusste er, jetzt muss ich durchkommen. Das ist nochmal ganz wichtig für mich. Ich glaube, schöner wäre es für ihn gewesen, wenn dieses Jahr Ziel in Paris gewesen wäre. Mhm. Denn da kann man sich noch ein bisschen besser feiern lassen von den Massen. Das ist morgen ein bisschen schwierig, denn ja, man fährt dann irgendwann ins Ziel und die Party geht weiter und er ist dann irgendwann geduscht und es gibt keine Party. Also es gibt keine Tour noch mehr, wo die alle Fahrer oder die Teams sich nochmal vorstellen können, so wie das früher war. Mhm. Das hat man ja jetzt auf der Champs-Élysées auch schon gelassen, aber es er weiß jetzt, dass er das Ziel erreicht hat. Das war nicht ganz klar, gestern nicht und heute Morgen auch noch nicht. Wir haben ja gesehen, wie schnell das heute losging, wie schwer das Rennen nochmal war, wie früh er auch rausgefallen ist. Aber die Rennsituation und das Rennen an sich hat ihm natürlich dann auch geholfen, gut durchzukommen.
Ja, es ist ein ganz schöner Moment gewesen und er war jahrelang eine Bereicherung für die Tour, für den Radsport und wahrscheinlich werden wir morgen nicht mehr dazu kommen, ihn zu würdigen. Deswegen war es mir wichtig, dass wir es heute nochmal tun. Ganz großer des Radsports, der heute einen ganz tollen Moment hatte. Jetzt reden wir über das, was vorne,
wenn wir von hinten anfangen, arbeiten wir uns jetzt langsam nach vorne, weil es gab noch eine schöne Szene.
Ja, stimmt. Ja, du hast schon das Stichwort genannt. Genau. Binyam Girmay, Arm in Arm mit drei Teamkollegen. Auch das wie ein Sieg gefeiert, ne? Vor Cavendish.
Ja, weil das kann er ja morgen auch nicht. Er kann ja nicht mit seiner, und die Mannschaft ist ja ganz wichtig, gerade bei so einem Trikot. Ja. Die hat ihm ja viel geholfen, viel in Positionen gefahren. Und mit denen kann er morgen nicht irgendwie Hand in Hand nochmal oder Arm in Arm über den Zielstrich fahren, so wie er es auf der Champs-Élysées machen könnte. Deswegen hat er das heute gemacht, fand ich auch echt großartig.
Mhm. Ja, ich nehme an, auf den Champs-Élysées wäre er gesprintet. Da wäre er auch nicht Arm in Arm ins Ziel gefahren.
Nee, aber man kann dann natürlich.
Ich weiß, was du meinst, danach feiert man zusammen, ist ja klar. Genau. Ich finde das übrigens sehr schade, dass sie das auch abgeschafft haben auf den Champs-Élysées, diese Ehrenrunde. Ich fand das immer sehr schön, wenn sie die gemacht haben und alle Teams dann nochmal sich haben feiern lassen. Bei dieser Ehrenrunde, dass das weggefallen ist, finde ich ein bisschen schade und mich wundert, ehrlich gesagt, dass sie das nicht versuchen, morgen irgendwie so zu machen. Mhm. Vielleicht überraschen sie uns noch, aber dass die so alle einzeln
ich war morgen ja beim Start, habe mit den Teams auch gesprochen und das ist alles so ein bisschen schmucklos. Viele fahren schon nach Hause morgen. Ein paar haben hier noch was gemietet, wo sie abends dann hingehen, mit Sponsoren halt auch. Aber es ist jetzt nicht so wie es in
Paris wäre. Ja, schade.
Es gibt ein paar ganz gute Locations, glaube ich, hier in der Ecke, würde ich vermuten.
Ja,
dass es da gehört. Läden gibt, in die man mal einkehren könnte. Ich habe übrigens, lass uns kurz abstecken bei dem Thema. 2012 war meine erste Tour hier im ARD-Team und ich bin dann nach der letzten Etappe, die hat Bradley Wiggins gewonnen, also nicht die Etappe, sondern die Tour. Einmal falsch abgebogen, zusammen mit dem Kollegen Sebastian Krause, der hier auch sitzt. Habt ihr ja gestern oder vorgestern schon gehört bei uns. Und uns hat auch keiner aufgehalten. Dann sind wir wirklich so auf den Champs-Élysées oben Richtung Triumphbogen gelaufen und waren so mittendrin in dieser Ehrenrunde. Und als wir oben ankamen, kam gerade Team Sky mit Bradley Wiggins und wir waren mittendrin in der Engländerkurve. Es war ein ganz irrer Moment irgendwie. Also wirklich unbeabsichtigt und irgendwann kamen wir da auch nicht mehr raus und es war wirklich ein ganz toller Moment. Ja, weiß auch nicht, ob das jetzt spannend war oder nicht, aber ich muss es einfach mal erzählen.
Das ist ein Riesengefühl, deswegen, also das wird den Fahrern morgen auf jeden Fall fehlen.
Ja, dann jetzt kommen wir mal zum Tagessieger. Bevor wir darüber reden, hören wir mal, wie sich die letzten paar hundert Meter angehört haben. Ist immer doof, wenn man sich selber anmoderiert, aber ich mache das jetzt einfach mal. Ich bin ja sozusagen hier die Aushilfe für Holger, der liebe Grüße nach Paris uns zuhört, wie er ja sagte. Und die Grüße letztes Mal kam auch an, so klang es dann in vielen deutschen Radiosendern heute.
Es ist ein Bild für die Radsportgötter. Die drei Großen des Tages fahren vorneweg. Jonas Vingegaard, der Gesamtzweite mit 5 Minuten Rückstand in der Gesamtwertung auf dem Mann in Gelb. Tadej Pogacar, der ist an seinem Hinterrad. Und hinter den beiden der Mann im Bergtrikot, der Bergkönig, Richard Carapaz, hat sich dieses weiße Trikot mit den roten Punkten heute gesichert. Und die beiden gehen jetzt geschlossen auf den letzten Kilometer dieser letzten Bergetappe der Tour 2024. Rauf auf den Col du Cuyol. Es ist ein 16 Kilometer langer Anstieg. Brutal heiß ist es, 30 Grad. Die Sonne steht jetzt tief und scheint den drei Fahrern da vorne ins Gesicht. Links und rechts Zuschauermassen zwischendurch immer wieder am Straßenrand. Und jetzt sind es noch 950 Meter. Carapaz hat ganz lange in einer Fluchtgruppe verbracht, hat deswegen auch 2 Bergwertungen gewonnen, sich das Bergtrikot damit gesichert. Der wirkt platt, der kommt jetzt hier nicht mehr mit, obwohl Vingegaard und Pogacar das Tempo gar nicht so verschärft haben. Aber es wirkt so, als wäre der Ecuadorianer chancenlos im Kampf um den Etappensieg. Und um genau den geht es hier. Und auch Vingegaard setzt hier noch ein Ausrufezeichen, denn er macht richtig bodengut auf den drittplatzierten Remco Evenepoel. Der Belgier in der Gesamtwertung 2 Minuten hinter dem Dänen hat jetzt hier schon 40 Sekunden kassiert. Und das dürfte dann reichen für den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Also, das Podium wird so aussehen. Pogacar vor Vingegaard und Evenepoel. Das ist die Gesamtwertung. Aber was macht diese Etappe? 650 Meter haben die beiden noch vor sich. Die letzten Kletterqualen bei dieser Tour vor dem anschließenden letzten Zeitfahren morgen, das auch anspruchsvoll ist, aber da geht es nicht mehr um viel in der Gesamtwertung. Und jetzt kommen die beiden bedrängt hier fast von Zuschauern auf die letzten 600 Meter. Immer wieder müssen auch Motorräder anhalten, weil hier teilweise Menschenmassen sind, die zu weit auf die Straße gehen. Vingegaard fährt von vorne in seinem dunkelgrünen Trikot an seinem Rücken. Der Mann in Gelb. Mit der 11 auf dem Rücken. Vingegaard als Vorjahressieger die 1, Pogacar die 11. Jetzt sind sie beide fast gleich auf, noch 500 Meter. Pogacar ist eigentlich klar, dass es eine Regel im Radsport gibt, wenn du das gelbe Trikot hast und ein Herausforderer, dann lass ihn doch den Tagessieg. Aber ich weiß nicht, ob die Regel jetzt noch gilt. Pogacar will eigentlich alles holen, was er kann. 15 Etappensiege hat er schon, 4 allein bei dieser Tour. Er wird diese Frankreich-Rundfahrt gewinnen. Und Jonas Vingegaard zeigt wieder eine ganz, ganz starke Leistung. Er weiß, dass er nur Zweiter werden kann. In Anführungsstrichen nur nach diesem unfassbar brutalen Frühjahr für ihn. Mit dem Sturz in der Baskenland-Rundfahrt. Intensivstation. Trotzdem ist er fit hier zur Tour gekommen und fährt eine ganz starke Frankreich-Rundfahrt. Es war eben einer besser. Tadej Pogacar. Aber ist es heute auch so? Auf der letzten Bergetappe 250 Meter noch. Pogacar fährt von vorne, dreht sich immer wieder um mit seinem gelben Helm. Jonas Vingegaard direkt an seinem Hinterrad. Müsste jetzt langsam nach vorne kommen, noch 150 Meter. Jetzt zieht Pogacar an. Jonas Vingegaard schüttelt mit dem Kopf. Nein, da kommt er nicht mit. Pogacar rast hier um die letzte Kurve, dreht sich nochmal um. Seht, dass Vingegaard keine Kraft mehr hat und rollt hier entspannt zu seinem 5. Tagessieg bei dieser Tour de France. Die Radsportwelt darf sich verneigen. Er tut es auch. 5 Finger streckt er nach oben, als er über die Ziellinie fährt. Und mit 6 Sekunden Rückstand kommt auch Jonas Vingegaard ins Ziel. Und weitere 30 Sekunden danach ungefähr Remco Evenepoel. Es ist die Reihenfolge dieser Tour. Und er ist mit Abstand der Stärkste. Tadej Pogacar bekommt jetzt die Glückwünsche im Ziel von Jonas Vingegaard. Der schüttelt nochmal mit dem Kopf. Nein, er kommt in diesem Jahr nicht an dem Slowenen vorbei. Pogacar ist der Nominator. 5. Etappensieg. Und morgen macht er das Ding mit der Gesamtwertung im abschließenden Einzelzeitfahren von Monte Carlo nach Nizza. Auch klar.
Ja. Nicht so schlecht für eine Aushilfe.
Danke. Ich habe vorhin schon mal nachgedacht. Könnt ihr euch, also wenn wir mal die dunklen Jahre mit Lance Armstrong ausklammern, ne? Könnt ihr euch an eine Zeit erinnern oder an eine Tour, in der ein Fahrer wirklich alles so in Grund und Boden gefahren ist. Und jetzt mal ausgeklammert auch so Team Sky mit Froome, das war ja selten wirklich spektakulär, muss man ja sagen. Die haben das auch dominiert und es gab keinen Zweifel am Gesamtsieg. Aber dieser Mann ist ja so hungrig immer noch. Kannst du dich an irgendwas Vergleichbares erinnern, Fabian?
Nee, gibt's auch, glaube ich, nicht. Dazu kommt ja auch noch, dass sie nicht nur den Platz 1 jetzt belegen, sondern auch Platz 4 mit Joao Almeida und Platz 6 noch mit Yates. Also wir haben dann auch nochmal 3 Fahrer insgesamt unter den ersten 6.
Mhm. Was fällt dir dazu ein? Also du hast ja gestern schon was über die Dominanz geschrieben auf sportschau.de, Michael.
Ja, also wir kommen da ja immer in so ein Fahrwasser. Also ich finde das schwer zu erklären, dass ein Fahrer so derartig über allem steht. Vingegaard fährt normalerweise mit ihm mit, dann sind es 2. Wir haben jetzt oft genug besprochen, warum Vingegaard das dieses Jahr nicht kann. Dann kommt Remco Evenepoel, der ist seine erste Tour gefahren. Aber wenn ich mir den so angucke, weiß ich nicht, ob der dieses Niveau erreichen kann. Und Almeida als sein Helfer, als Vierter mit 16 Minuten Rückstand auf Platz 4, das ist schon eine fette Bank. Und alle anderen sind in einer komplett anderen, also das ist ein komplett anderes Rennen, was die fahren. Und das finde ich mit all dem, was ich jetzt in all den Jahren seit 2004 hier bei der Tour erlebt habe und in den Jahren vorher von weiter weg betrachtet habe, finde ich das nur schwer zu erklären. Also mir fällt nichts ein, ob das nur mit Training, Technik, Wissenschaft zu tun hat. Ich kann das Gegenteil nicht beweisen, niemand kann das Gegenteil beweisen, solange nichts gegen ihn vorliegt, muss man davon ausgehen, dass er sauber ist. Aber ich finde es schwer zu erklären.
Kommen da eigentlich Fragen zu? Also verfolgst ja auch jeden Tag die Pressekonferenz, an der wir sozusagen aktiv nicht teilnehmen können, wir können aber zuhören. Kommen da solche Fragen?
Also ich nehme da an, wenn es morgen die große Siegerpressekonferenz gibt nach dem Zeitfahren natürlich könnte ich theoretisch auch Fragen stellen, ich müsste dann nur woanders sein, also nicht in der Technikzone. Morgen werde ich im Pressezentrum sein, wo er dann persönlich erscheint. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Fragen kommen werden. Er ist bisher nur gefragt worden zu dieser Kohlenmonoxidnummer, die wir auch schon besprochen haben. Aber heute wurde schon das erste Mal so angedeutet, sähe bei ihm so leicht aus, wie er das erklären könnte. Da hat er nur gesagt, es war nicht leicht, es war hart und ein schwerer Tag. Und dann hat er die Etappe nochmal Revue passieren lassen. Morgen werden die Fragen kommen. Ich weiß nicht, wie viele. Es gibt auch nicht mehr so viele kritische Printjournalisten vor allen Dingen, weil es waren überwiegend in der Regel Printjournalisten, die diese Fragen gestellt haben. Davon sind nicht mehr so viele da. Und in den letzten Jahren, Vingegaard hat deutlich weniger Fragen gekriegt als beispielsweise Chris Froome auch zu dem Thema. Pogacar bei seinen beiden ersten Toursiegen auch. Und ich bin sehr gespannt, aber ich bin mir sicher, dass die ein oder andere kritische Frage morgen kommen wird. Und er auch die übliche Frage ist, warum sollen wir ihnen vertrauen? Oder können wir ihnen vertrauen? Und dann wird er sagen, ja, wissen wir nicht, aber ich nehme an, er wird sagen, ihr könnt mir vertrauen.
Ja, es gibt auch keine Anhaltspunkte, ja. Also es gibt keine Gerüchte um das Team drumherum oder auch um Jonas Vingegaard. Ich meine, Jonas Vingegaard, ich gucke jetzt gerade nochmal nach, der hat letztes Jahr mit 7,5 Minuten Vorsprung vor Tadej Pogacar gewonnen und da war Adam Yates auch schon Dritter. Also haben sie Platz 2 und 3 belegt. Da waren sie jetzt nicht so viel schwächer. Ne? Also das muss man auch sagen. Und auch Guillaume Martin war auf Platz 10 mit 26 Minuten Rückstand. Also von den Abständen kann man da nicht sprechen, dass sich das so extrem auseinandergefahren hat vom letzten Jahr zu diesem Jahr.
Nee, das stimmt. Und aber du erinnerst dich, als das Zeitfahren war, dass Vingegaard wirklich auch jemanden wie Wout van Aert in Grund und Boden gefahren hat, auch da ging eine Schockwelle durch den Tross und nicht nur bei Journalisten, sondern das war auch im Peloton, haben viele Fragezeichen im Gesicht gehabt, wie so eine Leistung zu erklären ist. Und der Abstand zu Pogacar ist da dann auch noch entstanden durch den Einbruch, den Pogacar am Col de la Loze hatte. Vingegaard hatte jetzt keinen wirklichen Einbruch, er konnte nicht mitfahren. Es sind trotzdem irgendwie 5 Minuten. Und nochmal, also ich glaube, wenn Vingegaard in Topform ist, steht er auf einer Stufe mit Pogacar.
Ja, dafür, dass er vor 3 Monaten noch über 10 Tage im Krankenhaus lag.
Ja. Da kann man auch Fragen stellen.
Kann man auch Fragen stellen, ja, genau.
Ja,
also aber wie gesagt, es war sehr dominant und vor allen Dingen, dass er halt auch immer gewinnt er. Diese Spritzigkeit auch heute. Der tritt an und da ist halt überhaupt kein Kraut gewachsen noch, Mann.
Ja. Was mich halt immer wundert, ist wirklich, also heute war es nicht ganz so stark, aber gestern, wenn du in die Gesichter geguckt hast, der anderen, also wie die ausgesehen haben, wie wirklich auch die Strapazen sich in den Gesichtern wiedergespiegelt haben. Und wie du, wenn du dann Pogacar siehst, der immer irgendwie frisch aussieht, der kaum aus der Puste ist, hat man das Gefühl, wenn der da oben im Ziel ankommt. Das ist auch etwas, was auffällig ist zumindest.
Aber das ist auch die einzige Auffälligkeit.
Ne? Hey, also,
das muss man immer sagen. Es gibt nichts,
keine Anhaltspunkte. Es liegt nichts gegen ihn vor. Das muss man hier nochmal ganz klar betonen. Deswegen hat er als sauber zu gelten.
Aber es ist schon unglaublich. Er hat jetzt mit dem Giro d'Italia und heute, es waren 41 Etappen, davon hat er 11 gewonnen. Also es ist okay. Mehr als ein Viertel.
Ist okay.
Das war ganz interessant. Also er hat ja in dem Siegerinterview gesagt, irgendwie im Radsport wird nicht gebremst. Deswegen, wenn das Rennen so verläuft, wie es verlaufen ist. Also es war, glaube ich, nicht sein Plan, heute die Etappe unbedingt zu gewinnen.
Nee, das ist auf gar keinen Fall.
Das ist halt durch die Rennsituation dann entstanden. Da können wir auch gleich noch mal drauf eingehen. Er ist dann aber in der Pressekonferenz konfrontiert worden mit einer Aussage von Marin Seemann, der offensichtlich gesagt hat, also wenn man immer alles gewinnt, macht man sich auch nicht nur Freunde im Peloton. Und das
hat Lance Armstrong auch gesagt.
Ja. Und dann hat Pogacar gesagt, naja, aber ich werde dafür bezahlt, Rennen zu gewinnen. Ja, und die Sprinter sagen auch nicht, auch heute lasse ich den anderen mal vor, wenn sie irgendwie um den Sieg kämpfen.
Also ich bin mir ganz sicher, dass er Carapaz hätte gewinnen lassen heute. Wenn Carapaz attackiert hätte und stärker gewesen wäre als Vingegaard, dann hätte er ihn gewinnen lassen. Nur er wollte Vingegaard nicht gewinnen lassen, denn das ist ein direkter Konkurrent, der hätte ihn jetzt 2 Jahre hintereinander geschlagen. Ja. Und das war ganz klar. Er hatte auch gestern gesagt, er möchte die Etappe genießen, er will die nicht gewinnen, er will eine Gruppe rausfahren lassen. Sie sind auch nicht hinterhergefahren, sondern es war Soudal Quickstep für Remco Evenepoel. Der wollte es probieren. Der Schuss ist dann nach hinten losgegangen. In Ordnung. Ich meine, der hat auch nichts zu verlieren. Der hat auch nichts verloren. Der hat ein bisschen mehr im Gesamtklassement auf Platz 2 verloren. Aber
fand ich total gut, dass
wenn man es nicht probiert, dann kann man es auch nicht gewinnen. Ne? Er hatte gehofft, dass Vingegaard nochmal vielleicht einen schlechten Tag hat oder einen ähnlich schlechten Tag wie gestern. Dann hätte es vielleicht geklappt. Und dann haben sie einfach nur noch verlängert. Dann hat Joao Almeida verlängert. Das hat er nicht gemacht, um Tadej Pogacar den Sieg zu ermöglichen, sondern vor allen Dingen, um Mikel Landa abzuhängen. Denn der hing ihm nämlich noch mit 26 Sekunden im Nacken um Platz 4. Mhm. Also da ging es auch noch um Platz 4 und Platz 5.
Ja, und der hat die missglückte Attacke von Evenepoel vorbereitet und ist dann dadurch aus dieser Gruppe rausgefallen. Und Remco war verzweifelt, ne? Der hat irgendwie ist angetreten, hat gemerkt, es kommt nicht weg, hat dann den Kopf geschüttelt und dann hat er irgendwann, als er merkte, Landa kommt auch nicht mehr zurück, als dann das Tempo ein bisschen wieder rausgenommen wurde, hat er nochmal den Kopf geschüttelt und er war ganz frustriert, glaube ich, damit, dass das nicht funktioniert hat und irgendwie vielleicht auch selber nicht den richtigen Moment gewählt hat, aber. Mhm.
Er war so frustriert, er hat einmal geschimpft mit dem Kameramann auf dem Motorrad.
Ja, das war nicht ganz richtig. Ja. Ne? Die müssen halt wegfahren. Also der musste Ideallinie fahren können und dann hat das Motorrad da zu dem Zeitpunkt nichts zu suchen.
Nochmal kurz zu dem Schlusssprint. Ich habe es ja in der Reportage auch gesagt. Gibt es dieses, sagen wir mal, das ungeschriebene Gesetz noch, dass du, wenn du gelb hast und dann so einen Konkurrenten hat, der sich wirklich aufgerieben hat nach einem schweren Frühjahr, dass du dann im Zweifel sagst, komm, nimm du ihn. Ich finde, das war eine andere Situation heute, die es auch fast nicht zugelassen hat, weil er ist halt angetreten und dann, wie Michael schon sagte oder ihn zitiert hat, dann bremst du ja auch nicht. Ne?
Aber nee, also wenn du einen direkten Konkurrenz hast, dem schenkst du den Sieg nicht.
Trotz des großen
Vorsprungs. Also Carapaz schon, aber ihm nicht. Ne.
Ich sag mal gut, so.
Also Lance Armstrong,
wollte gerade sagen,
der hat mal, glaube ich, Andreas Klöden abgesprintet. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war. Ich glaube, es war Andreas Klöden. Mhm. Holger würde es wahrscheinlich genau wissen.
Das war da, wo der hier mit dem Biathlon-Schuss, wo wir da mal, wie heißt das noch?
Egal. So, also Holger würde es wissen. Ich weiß nur, ich erinnere mich nur an die Szene und dass Armstrong hinterher gesagt hat, pas de cadeau, keine Geschenke. Also insofern.
Ja, aber er hat auch mal Marco Pantani oben auf dem Mont Ventoux vorgelassen.
Das hat er hinterher bitter bereut, weil Pantani gesagt hat, ich lasse mir nichts schenken und ich habe das.
Ja, das ist wieder ein anderes, aber gut. Also Pogacar steht hier über allem, ist einfach der Stärkste, hat jetzt 5 Etappensiege und das muss ja eigentlich noch nicht alles sein, ne?
No, it's more than enough. One would be enough. Just a yellow jersey would be enough, but it is how it is. You don't break on in cycling. Let's see if I have really good legs, but yeah, I think tomorrow just come safe to Tunis. It's quite a dangerous time trial, so I can enjoy a bit more the crowds maybe tomorrow.
Also die Frage ist, wie viel er riskieren wird. Er muss ja eigentlich nichts riskieren. Andererseits ist das so ein Ding, was er auch gewinnen kann eigentlich morgen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also der ist, ist mit ein Top-Favorit, der aber gerade gesagt ist, ein gefährliches Zeitfahren. Es könnte morgen, ich muss jetzt gleich nochmal genau reingucken, gestern war mal Regen angesagt für morgen, also da besteht eine Gefahr, dann wird es natürlich auch rutschig. Mhm. Ich glaube, sieht jetzt wieder ein bisschen besser aus. Er muss ja kein 100% geben in den Abfahrten. Das wird er auch nicht. Ja. Da gibt es vielleicht einen anderen, vielleicht einen Remco, der ein bisschen mehr investiert, aber auch der will zu Olympia noch, der will da auch gut fahren. Also die wollen es im Grunde genommen sicher nach Hause fahren und es liegt dann hinterher an den Beinen. Keiner von denen will jetzt riskieren. Keiner will von denen riskieren, dass er noch stürzt, wenn jeder weiß, es geht in Anführungsstrichen nur um den Etappensieg. Alle drei haben einen Etappensieg, mindestens einen. Mhm. Einer hat ein paar mehr. Deswegen, also ich traue es auch Vingegaard oder Remco zu.
Ja, es ist ein schöner Kurs. Der geht los direkt auf der Ziel- und Startlinie des Formel-1-Rennens in Monaco. Und dann relativ schnell die Serpentinen hoch und dann wird es ein bisschen hügelig. Mit einer anspruchsvollen Abfahrt dann nach Nizza. Und dann gibt es da auch fast so eine kleine Ehrenrunde an der Promenade entlang mit einem U-Turn und dann zurück. Also es ist ein schöner Kurs, aber es ist natürlich die Frage, ob vielleicht morgen mal ein anderer vielleicht, der ein bisschen mehr riskiert, der weniger zu verlieren hatte, auch so einen Zeitfahren gewinnen kann. Ne?
Wer könnte das sein? Stefan Küng ist nicht mehr dabei.
Ja, bei dem Zeitfahren würde ich auch einen Stefan Küng nicht sehen. Ja. Ben Healy kann mit Sicherheit wieder ein gutes Zeitfahren fahren. Der wird mit Sicherheit mehr riskieren, aber der wird es auch probieren, aber der war berghoch jetzt nicht einmal so stark, dass ich sage, der kann Pogacar schlagen, wenn er mit 90% hochfährt.
Ja. Ihr seid morgen trotzdem hoffentlich alle live dabei im Ersten. Wir übertragen das natürlich. Gegen 19:30 wird Pogacar im gelben Trikot Nizza erreichen und dann seinen dritten Gesamtsieg klar machen. Das können wir, glaube ich, jetzt so ziemlich deutlich sagen. Carapaz haben wir noch gar nicht erwähnt. Nur einmal kurz in der Reportage. Mhm. Auch Glückwunsch, ne? Also irgendwie haben wir nicht mitgerechnet. Also ich nicht. Also wir haben letzte Woche eigentlich schon drüber gesprochen. Bergtrikot ist eigentlich auch fast vergeben. Und waren uns auch, glaube ich, einig, dass das über die Gesamtwertung dann auch geht. Aber Respekt, dass er das jetzt noch gemacht hat.
Ne, ja, aber wenn, kann es nur so ein Fahrer schaffen, ne, der bei allen Grand Tours schon auf dem Podium war, die alle Trikots getragen hat, überall eine Etappe schon gewonnen hat. Also wenn, dann schafft es nur so einer, der das will, nicht irgendwie einer aus der zweiten Reihe.
Hat heute auch nochmal unheimlich viel investiert in das Rennen. Ne? Also,
und ist immerhin noch Dritter
geworden. Ja. Und absolut, ein absolut würdiger Träger dieses für mich immer noch schönsten Trikots, was es hier gibt.
Ja, und schön, dass es mal wieder einer gewinnt, der nicht in der Gesamtwertung ganz
vorne ist. Der das so nebenbei mitnimmt, ne? Ja, sondern einer, der wirklich sich reinhaut dafür. Also, das war die 20. Etappe. Morgen melden wir uns wieder aus Nizza. Das ist ja ganz verrückt nach dem Zeitfahren. Mal gucken, wie wir das machen. Wir sind sehr unterschiedlich aufgeteilt. Es ist alles ein bisschen chaotisch hier. Also da, wo wir jetzt sind, ist fast nicht mehr Nizza. Aber wir sind morgen dann in Nizza, aber auch nicht alle. Also wir kriegen das aber irgendwie hin. Morgen gibt es eine neue Folge. Michael und Fabian melden sich vielleicht auch. Ich bin Moritz und wünsche euch einen schönen Abend. Grüße nach Deutschland.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.